Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Servus, Christi.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amrei Baumgartl. Guten Morgen. Hi. Arbeiten.
Du bist wieder zurück.
Ich bin wieder zurück. Und ich bin total verplant. Aber ich bin da. Ich habe Fälle mitgebracht.
Sehr gut.
Und mit etwas Glück schaffe ich das jetzt auch halbwegs zusammenhängend von mir zu geben. Ich probiere es. Ich fange an, okay?
Ja, alles klar.
Gut. Wir befinden uns in Ohio im Juli 2015. Gut, ich glaube, du und ich, wir können das ganz gut nachvollziehen, wie sehr Lärm oder Geräusche stören können, oder?
Ja.
So laute Nachbarn.
Bauarbeiten.
Mhm. Genau. Und ein lautes Rasenmähen, gut, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man gerade Ruhe haben will und der Nachbar mäht Rasen. Ich habe keine Ahnung, ob es in den USA auch so ist oder überhaupt grundsätzlich noch so. Bei unserem Land gibt es tatsächlich diese strengen Ruhezeiten. Also sonntags wird nicht Rasen gemäht und mittags wird nicht Rasen gemäht und so. Mhm.
Und vor 7 Uhr solltest du auch nicht Rasen mähen.
Vor 7 Uhr will ich auch nicht Rasen mähen.
Ja, und nach 22 Uhr ist auch Schluss.
Genau, genau.
Hat man sich auch leise zu unterhalten.
Da sieht man aber auch nichts mehr.
Ja.
Also Linda Giotto, 62 Jahre alt, mähte an einem warmen Juliabend ihren Rasen in einem kleinen Vorort. Abends um 9 ganz einfach deshalb, weil es einfach davor viel zu heiß war zum Rasenmähen. Also ich glaube, das kennen wir auch alle irgendwie. Also wer schon mal Rasen gemäht hat, macht das
Leute
ungern
in der Stadt mähen selten Rasen, aber
das okay. Stimmt, das stimmt. Ja, okay. Ich bin am Land aufgewachsen, ich kenne auch Blasen vom Rasenmähen. Egal. Und Linda wollte eben am Wochenende, es war ein Freitag, sie wollte dann verreisen und wollte halt den Rasen und das Haus noch sauber hinterlassen, bevor sie halt dann von dem Kurzurlaub zurückkommt. Mhm. Ihrem Nachbar James Blair, 51 Jahre alt, schien das so überhaupt nicht zu gefallen. Und dass ihm das so überhaupt nicht gefällt, ist eigentlich sehr euphemistisch formuliert.
Okay.
Weil erzürnt über diesen lauten Lärm und über diese Frechheit, dass Linda jetzt hier noch ihren Rasen mäht abends, spät nachts um 9.
21 Uhr, ja.
21 Uhr, schoss er ihr mit dem Revolver mitten ins Gesicht. Sie war auf der Stelle tot.
Aha.
Und dann, ich glaube, er hat ein bisschen ein Wutproblem, fuhr er ihr mit dem noch laufenden Rasenmäher über ihren toten Körper, wobei er einen Arm von ihr beinahe abtrennte.
Nein, geh bitte.
Ja.
Das wird laut gewesen sein.
Ist das dein erster Gedanke, der dir dazu einfällt?
Nein.
Aber ja, also abgesehen von der mechanischen Machbarkeit, ich glaube, du brauchst einiges an Kraft. Also ein Schuss, eine Pistole abzufeuern, ist jetzt vom Kraftaufwand ja relativ gering.
Ja.
Also dann noch mit so einem Schieberasenmäher. Also ich meine, wer schon mal mit einem Schieberasenmäher Rasen gemäht hat, weiß, wie anstrengend es ist, über eine kleine Wurzel oder Unebenheit drüber zu fahren.
Ja, vielleicht war es irgendein super professional Rasenmäher.
Der auch Steine und Wurzeln und
der
Knochen.
So leicht. Oh, okay.
Ja, nein, okay. Ja,
das ist
das. Oh, ja. Stunden später konnte Blair tatsächlich im Haus seiner Mutter gefasst werden, indem er sich dann nach der Tat verbarrikadiert hat. Also das scheinen so unmittelbare Nachbarn gewesen zu sein.
Okay, also er schießt einer Frau in den Kopf, fährt dann über sie mit dem Rasenmäher drüber und dann rennt er zur Mama, um sich zu verstecken.
Ja, aber bei der Mama hat er auch gewohnt.
Ach so. Also rennt er nach Hause, um sich zu verstecken?
Er rennt nach Hause, genau. Also es ist Haus seiner Mutter, aber sie wohnen da eben zusammen.
Okay.
Also 2016 wird er dann auch wegen heimtückischen Mord und Leichenschändung schuldig gesprochen.
Ja.
Und er kann frühestens nach 23 Jahren um Bewährung ansuchen. Seine Mutter, die ist da 73 Jahre alt zum Tatzeitpunkt, wird übrigens auch schuldig gesprochen, wegen Unterschlagung von Beweismitteln, weil sie die Pistole in ihrer Handtasche versteckt hatte.
Okay.
Und Behinderung der Justiz, weil sie ihren Sohn bei sich versteckt hatte. Also im Haus.
Ja, hat sie ihn denn versteckt, wenn er dort wohnt? Dann hat er sich einfach selbst versteckt, oder?
Ich glaube beides, weil
wenn sie nicht sagt, dass er da ist, dann...
Ja, oder der Polizei halt falsche Angaben gibt, weil ich meine, die Festnahme geschah ja auch erst Stunden später in der Nacht. Also man kann halt dann schon so, ach nein, mein Sohn ist nicht bei mir, keine Ahnung, nein, weißt du so?
Ja, okay, ich verstehe. Wow, das heißt, wenn er rauskommt, er war 51, als er sie ermordet hat. Wie hat sie geheißen?
Linda Giotto.
Als er die Linda ermordet hat, war er 51 und wenn er wieder rauskommt, ist er dann Mitte 70.
Frühestens. Also er darf nach 23 Jahren um Bewährung ansuchen. Dass er dann rauskommt, ist ja auch so eine Frage. Vor allem James Blair war bei seiner Tat und bis zu seiner Tat zwar nicht in Behandlung und nahm auch keine Medikamente. Allerdings wird
er... Aber er hätte sollen, oder?
Richtig. Er wird in Untersuchungshaft untersucht. Und bei ihm wird unter anderem Schizophrenie diagnostiziert.
Okay.
Und zum Zeitpunkt dieser Tat soll er das Haus seiner Mutter schon über ein Jahr nicht mehr verlassen haben.
Mhm.
Oh, shit. Und da kann man sich vielleicht irgendwie im Keller oder in seinem Zimmer, wo man sich verbarrikadiert, seine ganz eigene Welt erschaffen. Und also ich nehme ihn nicht in Schutz, aber vielleicht war die böse Linda von gegenüber schon länger sein Feindbild in seinem Kopf.
Ja.
Sie kann nichts dafür, ihr Leben ist beendet. Aber man weiß halt auch nicht, welche Vorgeschichte in seinem Kopf dazu geführt hat, dass er da scheinbar aus dem Nichts heraus sie erschossen hat. Also für alle anderen definitiv aus dem Nichts heraus. Ja.
Genau, das stimmt natürlich.
Und Linda wird von ihrer Familie natürlich wie die meisten dieser Opfer als liebevolle und vor allem auch eben hart arbeitende Frau beschrieben. Und das fand ich so schön, dass ich das gefunden habe. Sie hat ihre Karriere bei der Eisenbahn von einer Telefonistin bis hin zur stellvertretenden Geschäftsführerin sich selbst hart erarbeitet.
Mhm.
Und das finde ich
ist... Gut gemacht, Linda.
Gut gemacht, Linda, genau. Definitiv eine Erwähnung wert, ja.
Ja. Oh je, na, das tut mir natürlich leid. Ja, oh Gott. Warum er nicht in Behandlung war, weiß man auch nicht, ne?
Ob man überhaupt, also wer hätte mitbekommen sollen, wenn...
Naja, die Mama. Aber das ist halt oft das Problem, dass die Leute so Antitherapie eingestellt sind und Antiarzt oder Antipsychiater. Weil es ist ja nichts, weil man kann es ja nicht sehen und dann kann es ja nichts sein. Und dann geht
naja, und vor allem, ich glaube auch die Mama und der Sohn, also ich kenne tatsächlich auch Beispiele aus meinem Leben, wo jeder weiß, dass der Sohn Hilfe braucht und die Mutter ist die, die sagt, na, alle anderen sind schuld, aber mein Sohn doch nicht. Ja, also mein Sohn ist ja das Heiligtum schlechthin oder der Heilige.
Ja.
Also wie weit das dann auffällt, ich meine, er ist Anfang 50, sie ist Mitte 70.
Mhm.
Es ist gut, dass ihr Sohn bei ihr wohnt vielleicht, damit sie nicht so allein ist. Die haben ihre Interaktionen, sind füreinander da.
Mhm.
Da ist die Außenwelt vielleicht auch gar nicht so relevant, was da passiert.
Ja, naja. Es passiert ja eh äußerst selten, dass psychisch kranke Menschen dann Morde begehen oder sowas. Sie werden ja eher Opfer von Gewalttaten, als dass sie tatsächlich selbst welche begehen.
Ja.
Aber das ist halt ein trauriges Beispiel für, hätte man doch was gemacht.
Ja, naja, vor allem... Spätestens, wenn das tatsächlich stimmt und mein Kind, egal wie alt, wie jung, ein Jahr lang nicht das Haus verlässt, muss ich doch mitkriegen, dass da irgendwas nicht stimmt, oder?
Ja, aber das ist halt das Problem, dass man sich oft einfach nicht selbst eingestehen möchte.
Ja. Lenk mich ab. Was hast du mitgebracht?
Ich lenk dich gern ab. Mach mal jetzt was Lustigeres, oder?
Mach mal jetzt was Lustigeres, okay. Ja.
Der Julian hat uns geschrieben.
Mhm.
An extrablatt.debms@gmail.com und er hat geschrieben, hallo, Julian mein Name, habe da vielleicht was weniger Kriminelles, dafür aber Lustiges für euch. Ist schon eine Zeit her, also nicht mehr so aktuell und kann da mittlerweile drüber lachen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, habe ich auch gedacht, okay, was kommt jetzt? Und er hat einen Artikel mitgeschickt aus der Hannoverschen Allgemeinen. Vom 27.10.2015. Überschrift: Polizei muss Mann retten, Navi schickt Taxifahrer in den Wald.
irgendwie sagt die Überschrift schon alles und gleichzeitig will man mehr wissen, oder?
Ja.
Eigentlich ist die Überschrift klar, also der Inhalt, und ich erzähl mir, was ist passiert?
Ja.
Wir wollen mehr wissen.
Also, der 21-jährige Taxifahrer aus Möhnesee, und ich habe nachgeschaut, weil mir persönlich und wahrscheinlich dir auch sagt Möhnesee überhaupt gar nichts, aber nope. Dortmund sagt uns was, oder?
Ja, Dortmund kennen wir.
Ja, und Möhnesee oder der Möhnesee ist so 60 Kilometer östlich von Dortmund ungefähr.
Mhm.
Und so etwas südlich von Gütersloh, Bielefeld, diese
Ecke. Ah ja, die Ecke, mhm. Okay.
Also der 21-Jährige aus Möhnesee, der Taxifahrer, hat einen Fahrgast abgeliefert und den Weg zurück. Dabei hat er sich auf sein Navigationsgerät verlassen. Das Navigationsgerät, das war aber nicht ganz richtig eingestellt. Deswegen hat es ihn immer weiter in den Wald reingeschickt und er hat sich wahrscheinlich gedacht, hä, naja gut, aber wenn es das Navi mir sagt, dann fahre ich da
wird
einfach
schon
weiter.
Stimmen, ja, ja, mhm. Genau.
Und dann ist er bei seiner nächtlichen Odyssee, dann ist er einfach nicht mehr weitergekommen. Da waren geschlossene Durchfahrtsschranken und er hat nicht mehr gewusst, okay, was mache ich jetzt?
Oh fuck.
Und hat die Polizei angerufen. Die Polizei hat 2 Stunden gebraucht, bis sie ihn findet.
Nein!
Ja.
So verirrt in diesem Labyrinth von Wald war er?
Genau, ja.
Oh, scheiße.
Und dann haben sie ihn zurück auf die Straße gelotst. Zitat, die Suche gestaltete sich schwierig, da auch die Telefonverbindung in den Wäldern nicht immer funktionierte.
Ja.
Das sagt die Polizei.
Ja.
Die Polizei, die haben auch das Blaulicht eingeschaltet.
Damit man sieht, oder? Also im Wald.
Damit man sieht, genau, in der Hoffnung, dass er das dann findet. Also sie sind nicht auch in den Wald hineingefahren, sondern haben das irgendwie alles per Telefon herausgefunden.
Okay.
Und es hat aber so einfach nicht funktioniert, deswegen sind sie dann zu Fuß in den Wald gegangen, um ihn zu finden.
Ja, war klar, was machst du eben, wenn du dich echt total verfranst, irgendwo mitten im Wald in der Nacht, in der Gegend, wo du dich nicht auskennst. So fangen Horrorfilme an, by the way. Das einzige Glück, das du haben kannst, ist Akku und Empfang. Ja, und dann klar, ruft man die Polizei, weil was sonst?
Naja, andere Möglichkeit, je nachdem wie dringend das ist, ist halt im Wald im Auto übernachten.
Aha, ja.
Und dann am Morgen, wenn du wieder Licht hast, dann schaust nach.
Ja.
Aber gut, was glaubst du, was passiert ist? Wie es soweit kommen konnte?
Er hat True Crime Podcasts gehört.
Und sich deswegen verfahren?
Ja.
Nein. Das Gerät war auf Fußgängerweg finden eingestellt.
Ah,
und nicht
scheiße.
Auf Auto.
Ja.
Ja. Also zu Fuß hätte er so locker gehen können.
Mhm. Aber halt nicht mit einem Auto.
Aber nicht mit dem Auto.
Aber es passiert mir auch manchmal, dass ich mir eine Distanz raussuche und mir denke, hä, ich brauche doch keine 11 Stunden da. Ach so.
Ach so, genau, ja.
Mein Handy zeigt mir gerade den Fußweg an, ja.
Ja, mein Google Maps. Ich schaue immer so gern nach, wie lange man tatsächlich irgendwo zu Fuß hingehen würde. Und deswegen auch, als ich diese Strecke nachgeschaut habe, Dortmund-Möhnesee, hat es mir auch gleich angezeigt, 11 Stunden. Und ich habe gedacht, was, das gibt's doch nicht, das liegt doch so nah beieinander. Ach so, ja, okay, Auto, gut, es sind 53 Kilometer.
Ja.
Man fährt nicht 11 Stunden. Mit dem Dreirad vielleicht. Aber ja, also...
Happy End.
Genau, im Grunde ein Happy End.
Und Julian... Also ihm ist das passiert?
Oder? Ihm ist das passiert, genau.
Okay, cool.
Er hat geschrieben, PS, ehemaliger Taxifahrer aus Möhnesee, der danach Ärger hatte, weil er mit einem Mercedes Vito Taxi Offroad im Naturschutzgebiet umhergefahren ist.
Scheiße.
Aber es ist ihm nichts Schlimmes passiert.
Ja. Und wissen wir, was er jetzt beruflich macht? Das würde mich jetzt interessieren. Julian, schreib uns. Mich würde das echt interessieren, ob wegen dem Vorfall das Taxifahren aufgegeben hast.
Ja, das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, der Ärger hielt sich Gott sei Dank in Grenzen.
Okay.
Aber er hat sich noch einige Zeit ziemlich blöde Sprüche anhören müssen.
Das glaube ich, vor allem für einen Kollegen wahrscheinlich, oder? Aber das passiert dir wahrscheinlich nie wieder.
Nein.
Ich glaube, Julian checkt jetzt 5-mal, ob die Strecke so stimmt und was das Navi anzeigt,
ja.
Oder?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, also vielen, vielen Dank, Julian, für Danke. Diese wunderschöne Story.
Und ich glaube, viele können mit dir mitfühlen. Ja. Dass man sich halt auf die Technik verlässt und sich dann denkt, was, nein?
Ja, genau. Also, was hast du als nächstes?
Ich entführe uns euch nach Taiwan.
Oh.
Ja, heuer im April. Ich habe mir lang überlegt, ob ich die Geschichte mache, weil wir können uns ja aussuchen, was wir machen. Aber ich finde es so absurd. Also ich erzähle es einfach.
Ja. Raus damit.
Die Überschrift sagt alles. Im April diesen Jahres hat eine 40 Jahre alte Frau ihrem Freund im Schlaf den Penis abgeschnitten.
Ah. Lorena Bobbitt, nein, die hat ihn abgebissen. Okay.
Nein, diese Dame heißt Fung. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
Bestimmt nicht.
Genau. Also, okay. Man verzeihe mir, ich sage so, wie es dasteht. Punkt. Der 52-jährige Huang schlief an einem Donnerstagabend, als ihm seine Freundin Fung den Penis mit einer Küchenschere abschnitt und ihn dann in die Toilette hinunterspülte, Zitat, damit er auch ja nicht später wieder angenäht werden konnte.
Oh nein, wie bestialisch.
Die beiden lebten zu diesem Zeitpunkt circa 10 Monate zusammen und Nachbarn berichten von häufigen und vor allem lauten Auseinandersetzungen aus der Wohnung der beiden. Huang, der in einem taoistischen Tempel arbeitete, also aber jetzt wieder dort ist, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Ich glaube, er ist noch im Krankenstand, hoffe ich.
Es war ja erst vor einem Monat. Also ja.
Richtig, genau.
Ja.
Also ich glaube, er erholt sich noch. Auf jeden Fall... Ja. Ist er in einem Tempel angestellt, wie touristisch das Ganze ist und wie tatsächlich jetzt, wie soll ich es formulieren, also ob er jetzt da irgendwie dem Tempel dient, dem Glauben dient oder für Touristen, das konnte ich nicht rausfinden.
Wurscht.
Auf jeden Fall hatte er viele weibliche Kolleginnen und Freundinnen. Und das wiederum machte Fung rasend eifersüchtig.
Mhm.
Sie stellte sich dann kurz nach ihrer Tat selbst bei der Polizei. Huang wurde notoperiert und schwebt also nicht in Lebensgefahr und kann wahrscheinlich nach einigen weiteren Operationen ein gesundes Leben führen. Also jetzt auch wenn ein Teil seines Penises einfach fehlt und Sex in der Form, wie er ihn bis jetzt wahrscheinlich praktiziert hat, ist natürlich nicht mehr möglich.
Ja, ja.
Und die Polizei vermutet stark, was ich verstehe, dass Fung ihm zuvor ein Schlafmittel in sein Essen gemischt haben muss, weil Huang erst danach durch starke Schmerzen aufgewacht ist, aber nicht durch die eigentliche Tat.
Mhm.
Ich, ja.
Es ist wirklich gemein. Also, man hätte ihn ja noch annähen können, vielleicht.
Vielleicht, ja.
Küchenscheren, also auch wenn sie es schafft, damit den Penis zu durchtrennen, dann ist diese Schere ja schon recht scharf. Also, sind die Chancen vielleicht relativ gut, dass man das wieder annähen kann, auch wenn es dann vielleicht nicht 100% so funktionstüchtig ist, wie es vorher war. Aber im Klo runterspülen! Was ist denn los mit den Menschen?
Na, ich fange mal früher an, um einen Grund für was ist denn los mit den Menschen
ja, bitte.
Zu haben. Wenn da ein Schlafmittel dabei war, wenn die Küchenschere so scharf war, dass sie das bewerkstelligen konnte, dann... War das geplant?
Das war, na, aber hallo, war das geplant?
Das war nicht im Affekt. Diese Frau, 40 Jahre alt, hat geplant, tatsächlich geplant, ihrem Partner den Penis abzuschneiden.
Ja.
Geh doch einfach aus der Beziehung, wenn es dich, also...
Ja, richtig.
Auch wenn du unglücklich bist, auch wenn du zu Recht oder zu Unrecht rasend eifersüchtig bist, niemand zwingt dich hoffentlich zu bleiben.
Nein, nein. Und also so eine Verstümmelung, nein. Geh bitte. Das ist furchtbar. Scheiß Figur.
Ja, ja. Hier mal, damit gut, die ganzen Ja-Aber-Menschen auch mal was haben, hier mal eine weibliche Scheißfigur. Ja.
Bitteschön, extra für euch. wow, okay.
Sprachlos.
Nein, man kann jetzt natürlich anfangen. Ja, aber wir wissen ja nicht, vielleicht war er immer gewalttätig ihr gegenüber und sonst was. Aber vielleicht konnte sie sich nicht trennen, weil sie befürchtet hat, dass er ihr was, dass er sie umbringt. Kann man natürlich alles sagen. Aber andererseits, vielleicht war sie einfach nur eine Scheißfigur und wollte ihm wehtun wegen ihren eigenen Ängsten.
Ja.
Weil Eifersucht ist nicht unbedingt was Gutes.
Na, vor allem.
Und rechtfertigt sowas auch nicht. Was rechtfertigt denn so eine Tat?
Nichts.
Gar nichts.
Absolut nichts.
Boah, shit.
Naja, vor allem, wenn ich tatsächlich, ich war zum Glück noch nie in der Lage, aber wenn ich tatsächlich körperlich bedroht oder missbraucht werde von meinem Partner und ich es schaffe, rein vom Mut her, ihm Schlafmittel ins Essen zu mischen. Wäre dann mein erster Gedanke, ihm den Penis abzuschneiden, wovon er aufwacht, das macht ihn dann ja noch aggressiver, oder? Also ich habe so das Gefühl, da ist tatsächlich einfach eine...
Suchst du Logik?
Stimmt. Ja. Ich vergaß.
Wir sind bei hier. Das okay. Unser Mord ja, sein, gut, dann, dem Podcast, ohne Logik.
Richtig.
Alter, okay.
Aber der verzweifelten Suche danach.
Amrei.
Franziska.
Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Fall ich nehmen soll. Den schlimmen oder den schlimmen?
Also mein nächster wird zumindest unterhaltsamer.
Okay, den alten Schlimmen oder den neuen Schlimmen?
Den alten Schlimmen.
Okay, machen wir den alten Schlimmen. Das war eine Einsendung von der Caro. Vielen herzlichen Dank, Caro. Und es spielt im Jahr 1906. Am 25. April 1906 gibt ein Mann namens Wilhelm Meyer nahe des Frankfurter Güterbahnhofs bei der Spedition Mensinger einen Koffer mit Kleidung ab. Den möchte er dort während einer dreimonatigen Italienreise unterstellen, das sagt er. Er checkt dann in ein Hotel ein und wenig später kommt seine Freundin namens Sophie dazu. Und dann, bald darauf reisen sie mit dem Schiff weg, aber nicht nach Italien, sondern Richtung New York. Also sie fahren nach Hamburg und von dort, sie fahren nicht direkt von Frankfurt mit dem Schiff weg, das wäre schwierig, glaube ich.
Naja, mein und dann?
Ja, aber Frankfurt, New York direkt.
Direkt ist sowieso direkt schwierig. 1906,
genau.
Ja.
Genau. Der Spedition, wo dieser Koffer untergestellt wird, fällt dann auf, dass er riecht.
Nein.
Und er riecht. Jeden Tag ein bisschen schlimmer.
Nein. I don't wanna hear it. No.
Dann drehst du das Mikro ab.
Nein, gleich dazu. Ich kann es mir denken.
Und als dann anfangen, Maden aus diesem Koffer zu kriechen, ruft dann der Spediteur doch die Polizei, die den Koffer aufbrechen. Also Koffer, es ist nicht so ein Reisekoffer wie heute. So ein, vielleicht so ein Hartschalen, Samsonite oder sowas, sondern genau, es ist so eine Truhe, eine Reisetruhe, aber es ist, wird trotzdem im Koffer genannt.
Ach so, das heißt, er hat vorab einfach nur gesagt, er würde gern seine Kleidung zwischenlagern, aber niemand hat tatsächlich kontrolliert, ob da auch nur Kleidung drin ist.
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Das wäre ja ganz was Neues, dass man auch noch beweisen muss, was da drin ist.
Ja, stimmt eigentlich.
Was die Polizei da drin findet, ist Kleidung, ein Opernglas, zwei zerbrochene Sonnenschirme und unter all dem Ganzen eine Frau mit angezogenen Beinen, von der man nicht mehr viel erkennen kann, weil sie schon quasi mumifiziert ist, also ziemlich zusammengeschrumpft und eine pergamentartig aussehende Körpermasse, an der man gar nichts mehr unterscheiden konnte, so heißt es.
Oh Gott.
Genau. Die Polizei ermittelt dann, wer der Mann ist, der diesen Koffer aufgegeben hat dort oder abgegeben hat.
Wilhelm hieß er, oder?
Wilhelm, genau, der Wilhelm Meyer aus Wildungen. Und die Polizei fragt da mal so in Wildungen nach und erfährt, dass dort eine 74-Jährige namens Maria Vogel vermisst wird. Die hat dort mit ihrem Neffen zusammengewohnt und ist schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen worden. So, Hintergrundgeschichte. Habe ich gesagt Maria? Marie heißt sie.
Ach so, Maria hast du gesagt, ja.
Marie Vogel.
Marie Vogel.
Also Wilhelm Meyer wird 1875 geboren, geht dann, also so 25 ist, in die USA und lernt dort Marie Vogel kennen. Die ist 1829 geboren, ebenfalls aus Deutschland. Sie heiratet nochmal, ihr Ehemann stirbt. Sie reist in die USA, heiratet einen Deutschen, dort namens Vogel. Ihr Ehemann stirbt und hinterlässt ihr ein Vermögen. Ja, ich habe mir schon gedacht, okay, also wenn ein Ehemann stirbt, gut, das kommt vor. Wenn ein zweiter stirbt,
oft hast du Pech,
ganz genau. Wenn ein dritter stirbt, vielleicht, liebe Marie, solltest du nicht Arsen statt Zucker verwenden, aber okay. Ich unterstelle ihr nichts, es ist...
Aber wir bemerken beide, dass es da ein gewisses Muster gibt. Ja.
Geben könnte. Genau. Jedenfalls. In New Orleans lernen sich die beiden kennen, der junge Wilhelm und die jetzt schon betagtere Marie. Und sie ziehen zusammen. Sie lädt ihn ein, dass er bei ihr einzieht und sagt ihm dann eines Tages, du übrigens, ich bin deine Tante. Hast gar nicht gewusst, gell?
Wie denn? Der Enkeltrick umgekehrt?
Ja, so ein bisschen. Okay. Genau. Er soll das aber zu Hause nicht sagen. Aus welchem Grund auch immer. 1904, also da ist Wilhelm schon 4 Jahre ungefähr in den USA, reisen die beiden dann zusammen nach Deutschland zurück und Wilhelm kauft dort ein Möbelgeschäft. Da lernt er dann eine junge Frau kennen, die Sophie. Und die beiden möchten gern heiraten. Das gefällt aber Tante Marie nicht. Und sie macht ihm jetzt, das ist ja alles nur das, was er erzählt, weil Marie selbst kann nicht mehr sprechen. Er sagt also, dass sie ihn dann bedrängt und sagt, heirate die nicht, heirate mich, die ist nicht gut, aber wenn du mich heiratest und mich glücklich machst, dann bekommst du mein ganzes Vermögen, 60.000 Mark.
Und Wilhelm denkt sich, warum entscheiden, wenn man beides haben kann?
Na, eventuell. Er sagt aber, sie streiten sich wahnsinnig und er fährt weg und als er zurückkommt, findet er sie tot auf dem Boden liegen. Er möchte gern sofort das bei der Polizei melden, aber die Polizeiwache ist halt schon geschlossen. Kann er nicht.
Tja.
Am nächsten Tag geht er aber auch nicht hin. Sondern er legt sie in so einen Schrankkoffer. Dann irgendwann beginnt sie halt doch eindeutig zu verwesen und dann schüttet er Chlorkalk drauf.
Oh.
Und noch ein wenig später will er dann mit seiner Verlobten mittlerweile, mit der Sophie, abreisen in die USA und bringt dann eben diesen Koffer weg.
Aber, okay. Ich suche Logik, das tun wir nicht, aber wie auffällig ist es denn bitte dann, diesen Koffer in andere Hände zu geben? Wäre es nicht viel logischer, ja, okay, den Koffer, was weiß ich, zu einem Brunnen zu tragen, in im Keller verstecken. Also irgendwohin, wo niemand mitkriegt, dass dieser Koffer voller Kleidung anfängt zu riechen.
Ja, guter Punkt. Jetzt hat der Wilhelm aber wahrscheinlich nicht unser Vorwissen.
Forensischen, ja, okay.
Ja, genau, unsere forensische Bildung. Aha.
Sarkasmus, Ende.
Ja, und wusste vielleicht nicht, was ihn erwartet.
Okay.
Ich weiß es doch auch nicht. Also, jedenfalls, Sophie und Wilhelm werden auf dem Schiff verhaftet, werden zurück nach Deutschland gebracht. Er wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und Sophie kriegt aber keine Strafe.
Okay.
Soweit ich das hier gesehen habe. Was aber wieder mal schlimm ist, wie, also ich meine, natürlich, ja, macht seinen Job, aber der Staatsanwalt, nein, nicht der Staatsanwalt, der Anwalt von Wilhelm, der versucht jetzt, Marie in einem furchtbar schlechten Licht dastehen zu lassen.
Ah, okay.
Und sagt, oh, sie war ein Drache. 3 Männer hat diese Frau gehabt und dabei immer noch in anderer Weise ihrer Sinneslust zu frönen gewusst. Ja.
Ja, gut für sie.
Ja, und sie habe sich aus Gram und Kummer, weil er eine andere heiraten wollte, selbst das Leben genommen.
Selbst wenn. Alles nach ihrem Tod ist einfach nur scheiße.
Ja, ja.
Also, ne?
Ja, es ist selbst wenn. Also erstens mal, ihr Liebesleben geht niemandem was an.
Richtig.
Egal wie alt sie ist. Egal wie viele Männer sie hatte.
Richtig.
ob das alles mit rechten Dingen zuging, wie die gestorben sind, das kann man vielleicht diskutieren. Aber
ja,
dazu wissen wir einfach zu wenig. Aber ja, zu sagen, na, ich habe es nicht melden können, weil die Polizei hat schon Zug gehabt und dann war es mir irgendwie zu anstrengend, das geht halt nicht.
Naja, und wie gesagt, mit Koffer, mit Chlor drüber schlütten, mit keine Ahnung.
Kalk, ja.
Chlorkalk, ja, nein. Ja.
Das war die Geschichte von Caro. Vielen herzlichen Dank.
Danke. Mich würde interessieren, Caro, wie du auf sowas kommst.
Oh, das hat sie bestimmt geschrieben. Nö. Ist nicht bei uns im Dorf passiert, aber im Landkreis.
Ah ja, okay.
Ja.
Vielleicht weiß man davon, vielleicht ist es so eine Sage, vielleicht spukt ja Maries Geist da noch irgendwo rum.
Oh, ja. Wenn Maries Geist noch spukt, dann lass es uns wissen, Caro.
Das wäre cool.
Okay, letzte Story. Bisschen haben wir noch Zeit.
Ja, gut. Ich habe eine Geschichte nicht mitgebracht, weil die hat Larissa eingeschickt.
Noch jemand, super.
Ja, und ich mag die Geschichte. Also, die Geschichte ist aus Baden in der Schweiz und erzählt von einem Gefängnisausbruch. Nämlich sind in einem Bezirksgefängnis in Baden 2016 zwei rumänische Häftlinge ausgebrochen. Und was ich daran so toll und faszinierend und romantisch fast schon finde, romantisch ist das falsche Wort, dieses Wie. Ein Bauarbeiter hat nämlich am Tag nach dem Ausbruch ein Foto von seinem Kran von dem Fluchtweg gemacht. Und dieser Fluchtweg ist so ganz klassisch wie in alten Filmen, wie in Comics, nämlich wie bricht man aus einem Gefängnis aus, Franziska?
Mit zusammengeknüpften Bettlaken.
Richtig.
Was? Echt?
Ja. Oh, shit. Es gibt so ein ganz kurzes Video, das man im Internet findet und eben ein Foto, wo man tatsächlich diese zusammengeknüpften Bettlaken und Decken runterbaumeln sieht, aus einem Fenster raus, aus dieser Anstalt. Davor müssen sie irgendwie, wie genau, weiß man entweder noch nicht oder will es verheimlichen, beides würde ich irgendwie verstehen, die Gitterstäbe des Dachfensters irgendwie aufgebogen oder aufgesägt haben. Und dann, wo sie das geschafft hatten, da trennten sie dann noch so 18 Meter zwischen Fenster und Boden. Und 14,5 Meter davon haben sie sich abgeseilt.
Okay.
Ich meine, das ist ein ziemlicher Kraftakt.
Das Abseilen?
Ja.
Na, das geht schon.
Ja. Aber auch, also was mich dann nach dem Abseilen fasziniert.
Die 4 Meter runterspringen.
Auch, 3,5. Und davor heimlich 14,5 Meter Leintücher zu knoten.
Naja, 7.
In dem Gefängnis. Ja, aber du hast dann
oder sagen wir mal ein bisschen mehr.
Du hast ein Seil von 14,5. Das heißt, irgendwo in der Wäscherei muss doch auffallen sein, was weiß ich, der hat sein Laken nicht zurückgebracht. Da fehlt was, das musst du irgendwo verstecken. Ich denke mal, dass die vielleicht auch Zellkontrollen haben.
Na gut, aber du hast also eine Decke und du hast ein Leintuch.
Ja.
Also hast du pro Person schon 2 Sachen, die du zusammenknoten kannst. Wie viele Leute sind geflohen? Stand das da?
2.
Oh. Okay. Okay.
Okay, das allein ist schon mal irgendwie, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Das Lustigste dabei, Larissa, ich danke dir für diese Geschichte, ist, dass 2011 aus dem exakt gleichen Gefängnis auf die relativ genau gleiche Art und Weise schon mal Gefangene geflüchtet sind. Und nach diesem ersten Ausbruch wurden die Zwischentüren irgendwie verstärkt und Alarm gesichert. Warum dieser Alarm dann 2016 nicht losging, ist irgendwie unklar. Also entweder gibt's Insider oder keine Ahnung, vielleicht haben die, ich glaube, es waren nämlich 2011 auch Rumänen, vielleicht kennen die sich untereinander und haben sich irgendwie Tipps gegeben, ich habe keine Ahnung.
Ja, alle Rumänen kennen sich untereinander, das weiß man doch.
Nein, aber wenn die strafauffällig in diesem Bezirk und in diesem Landkreis geworden sind, dann kann das schon sein, dass die sich, was weiß ich.
Ja, es ist natürlich möglich.
Naja, aber ich meine, es ist irgendwie sehr auffällig, dass zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren auf die gleiche Art und Weise erfolgreich aus diesem Gefängnis ausgebrochen wird. Und zwar auf so offensichtliche Art und Weise. Ich meine, da baumelt dann, das sehen auch die Passanten, dass da eben diese 14,5 Meter Leintücher runterbaumeln.
Naja, einen Tunnel graben kann aber auch nicht jeder. Vor allem nicht, wenn das du stimmt. mal im 3., 4. Stock bist.
Das stimmt, da ist dann aufs Dach schneller. Einer übrigens der beiden Rumänen, der 2016 erfolgreich ausgebrochen ist, wurde 2017 in Dänemark wieder gefasst. Also der sitzt anscheinend wieder.
Nur einer?
Nur einer.
Das heißt, der andere läuft noch irgendwo rum?
Das heißt, der andere läuft wahrscheinlich noch irgendwo rum, ja.
Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass sie sie geschnappt haben. Ich weiß auch nicht,
wieso. Nein.
Oh, wow, okay.
Sie sind beide wegen wirtschaftlicher Verbrechen gesessen. Mhm. Deswegen geht die Polizei jetzt primär nicht durch von einer Gefährdung für andere Menschen aus.
Ja, okay.
Aber ich in Österreich, ich habe die Schweizer und das ist Klischee von der Schweizer Gründlichkeit, gibt's doch, oder? Und wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Und eher sehr korrekt und sehr freundlich und höflich, nicht? Und dann ist da ein Gefängnis in der Schweiz, wo innerhalb von 5 Jahren auf die gleiche Art und Weise zweimal ausgebrochen wird.
Ja, also das Gefängnis in Baden kann sich ein bisschen mehr anstrengen.
Oder?
In Zukunft.
Also es heißt dann, dass natürlich dann 2016 sofort neue Maßnahmen gesetzt wurden.
Mhm.
Und selbstverständlich wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, welche. Ja. Was ich verstehe.
Ja. Besser so.
Das klingt einleuchtend. Da ist mal Logik, ja.
Okay.
Also Larissa, danke für die Einsendung.
Ja, danke Julian, Caro und Larissa für eure Stories.
Danke fürs Zuhören.
Pussy, Papa.
Papa. Du sagst gar nicht gesund bleiben.
Na, das sagst du immer.
Ach so. Gesund bleiben. Stimmt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.